Ja, ich freue mich mit euch heute nochmal über Jesus nachzudenken. Markus-Evangelium, ich habe einfach die nächsten Verse genommen und ich habe als Überschrift gewählt, mach Jesus zu deinem Thema 2018. Und ich habe das Thema an Paul geschickt und dann habe ich gedacht, ist auch ein doofes Thema. Das klingt so religiös, ist denn Jesus überhaupt ein Thema? Und ich will ganz ehrlich sagen, ich meine das überhaupt nicht religiös. Ich meine das auch, also Religion ist ja sozusagen die Anstrengung des Menschen, sich Gottes Freundlichkeit und Liebe zu verdienen. Und das ist ja das Christentum überhaupt nicht. Jesus war weder religiös, das Christentum ist auch nicht religiös. Christen sind Menschen, die Jesus begegnet sind. Wer sich Christ nennt, der muss was mit Christus zu tun haben. Mit Jesus. Und es geht nicht um Religiosität. Und ihr werdet merken, das ist ein gefährliches Thema heute Morgen. Das ist ein unbequemes Thema. Das ist ein herausforderndes Thema. Ich will nicht sagen, dass ich euch kalt duschen will, aber ich will euch kitzeln. Vielleicht brennt es danach auch. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Jesus will, dass er 2018 das Thema ist. Ich meine nicht nur das Thema, sondern dein Thema. Thema in Anführungszeichen. Ihr werdet es gleich noch merken. Und wir lesen miteinander Markus 12, Vers 34 bis 37. Und zunächst mal eben Vers 34. Das ist ein Vers, den wir schon hatten, wo wir eigentlich schon drüber nachgedacht haben. Das war die Geschichte mit dem Gesetzeslehrer, der Jesus nach den wichtigsten Geboten gefragt hat. Und dann Jesus auch zugestimmt hat, dass es das Doppelgebot der Liebe ist. Und dann heißt es zum Schluss, von da an wagte es niemand mehr noch, ihn etwas zu fragen. Es ist ja so, dass in den vorhergehenden Versen wird berichtet, dass Jesus immer wieder kritische Fragen gestellt bekommt. Also von den hohen Priestern, Schriftgelehrten und Ältesten wird er gefragt, mit welchem Recht machst du das? Mit welchem Recht trittst du deinem Tempel auf? Vielleicht erinnert ihr euch. Vielleicht erinnert ihr euch an die Frage der Sadduzäer, was ist denn mit der Auferstehung von den Toten? Und dann kommt dieser Schriftgelehrte, wahrscheinlich ein Pharisäer, und fragt, was ist denn das Doppelgebot der Liebe? Und dann heißt es da, von da an wagte niemand mehr, ihn noch etwas zu fragen. Und jetzt könnte man ja meinen, ist ja gut, dass sie endlich aufhören, Jesus zu ärgern. Aber ich glaube, das ist eigentlich die große Tragik, dass sie aufhören zu fragen. Denn wer aufhört zu fragen, der will nicht mehr lernen. Wer aufhört zu fragen, der weiß schon alles. Wer aufhört zu fragen, der braucht nichts mehr Neues. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass du Jesus 2018 deine Fragen stellst. Stell Jesus deine Fragen. Fragen sind ein Teil der jüdischen Lernkultur gewesen. Ich habe diese Woche auf Facebook einen jüdischen Witz gehört von einem Juden. Der geht so, warum beantworten Juden Fragen mit Gegenfragen? Die Antwort lautet, warum nicht? Wir lesen im Alten Testament, dass die Kinder beim Passafest ihren Vater fragen sollen, warum feiern wir dieses Fest? Es ist die Einladung, Fragen zu stellen. Wir meinen immer, wenn wir Fragen zum Glauben hätten, wenn wir Zweifel hätten, dann wären wir nicht fromm genug. Was für ein Blödsinn. Wir sollen unsere Fragen stellen. Wir sollen doch Lernende sein. Stell Jesus deine Fragen. Natürlich gibt es nicht auf jede Frage eine direkte Antwort. Aber mach doch 2018 zu dem Jahr, wo du Jesus deine Fragen stellst. Warum lässt du das zu? Ja, natürlich, die Frage kann man Jesus stellen. Man kann Jesus jede Frage stellen. Und das ist schon klar für mich. Wenn ich meine, Jesus soll das Thema 2018 sein, dann meine ich nicht, dass du dich nur theoretisch mit ihm beschäftigst, sondern dass du dich auf ihn einlässt. Und das ist hilfreich, die Fragen zu stellen. Was für eine Chance hatten die Menschen damals, die Jesus im Tempel Fragen gestellt haben und denen er Antworten gegeben hat? Das waren keine bequemen Antworten für die Leute in meisten Fällen. Hier der Schriftgelehrte, der war mit ihm eins, mit Jesus einverstanden. Aber die Sadduzäer waren nicht einverstanden, die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten waren nicht mit Jesus einverstanden. Ja, und Jesus gibt manchmal auch unbequeme Antworten. Wir werden gleich merken, dass es auch gefährlich ist, sich mit Jesus zu beschäftigen. Aber ich will euch... Ich will sagen, die Leute haben doch die Chance verpasst, Jesus weitere Fragen zu stellen. Nämlich von ihm zu lernen. Und deswegen erinnern wir uns doch daran, dass wir Jesus unsere Fragen stellen sollen. Und ihr werdet alle in euren Fächern, die meisten in unserer Gemeinde haben ja Postfächer, ihr werdet einen Flyer für den Alpha-Life-Kurs drin finden. Und ich habe versucht, das nachzumachen mit dem Fragezeichen. Das große Symbol von Alpha Life ist ein Fragezeichen. Und es geht ums Entdecken. Es geht um Leben, Glaube, Sinn. Das Buch, früher hieß es mal Fragen an das Leben. Und wir werden nächstes Jahr einen Alpha Life-Kurs machen. Da wird es um Fragen gehen, hat das Leben mehr zu bieten? Warum und wie in der Bibel lesen? Wer ist Jesus? Warum starb Jesus? Was kann mir Gewissheit im Glauben geben? Warum und wie bete ich? Wie führt uns Gott? Wer ist der Heilige Geist? Was bewirkt der Heilige Geist? Wie werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Wie widerstehe ich dem Bösen? Wozu ist die Kirche da? Alles Fragen, die so wichtig sind für unser Leben. Und ich habe euch diesen Flyer reingelegt, weil ich finde, ihr dürft da auch kommen. Man kann ja neben diesen Fragen auch andere Fragen stellen. Denn solche Fragen provozieren in der Regel weitere Fragen. Und ihr werdet mit den Fragen in eurem Leben nicht zum Ende kommen. Der Simon Langhardt studiert ja jetzt am SBT in Beatenberg an der Bibelschule. Und ich fand es so ehrlich, was er in dem ersten Bericht mal geschrieben hat, dass er gedacht hat, als er an die Bibelschule gegangen ist, er weiß ja schon die meisten Antworten und dass er inzwischen viel mehr Fragen hat als Antworten. Ja, das ist so. Wir werden neue Fragen finden, aber wir werden auch Antworten finden. Antworten, die uns helfen, die uns ermutigen. Das ist der erste Grund, warum ihr den Flyer drin habt. Der zweite Grund ist, weil ihr natürlich dafür beten müsst. Es geht uns darum, dass noch viel mehr Menschen diese Fragen stellen. Wenn du nicht selbst kommst, dann gibt es vielleicht jemand anders in deinem Umfeld, der die Frage kennt. Ich habe diese Woche einen Brief von Alpha Life bekommen. Da hat jemand in der Schweiz gesagt, ich wusste gar nicht, dass Jesus sich nach mir sehnt und mich liebt. Und wisst ihr, das gibt's massig in der Schweiz, das gibt's massig in unserem Umfeld. Und das ist doch die große Tragödie unserer Zeit, ist, dass wir Jesus keine Fragen mehr stellen. Ich lese gerade ein Buch von einem ehemaligen Evangelisten, der Glaubenszweifel bekommen hat. Und die Tragik in diesem Buch ist gar nicht, dass er Glaubenszweifel bekommen hat. Die Tragik ist, dass er irgendwann, habe ich den Eindruck, aufgehört hat zu fragen. Warum sind denn die Fragen, die er stellt, berechtigt? Und ist das, was er als Alternative hat, überhaupt berechtigt? Ist das tragfähig? Zum Beispiel. Wir müssen ja nicht nur Jesus fragen, sondern vielleicht auch uns selbst fragen. Und wisst ihr, das macht Jesus. Und deswegen ist es eben so gefährlich, sich mit Jesus zu beschäftigen. Deswegen ist es auch nicht nur religiös und bequem, sondern Jesus stellt Fragen. Es heißt hier weiter, als Jesus im Tempel lehrte, fragte er seine Zuhörer. Jetzt nimmt Jesus das Heft in die Hand. Er gibt nicht nur Antworten, sondern er fragt auch. Und deswegen ist mein zweiter Punkt heute Morgen, lass dich von Jesus fragen. Wer sich mit Jesus beschäftigt, der wird von ihm Fragen gestellt bekommen. Explizit oder implizit, direkt oder unterschwellig. Lass dich von Jesus in Frage stellen. Das sagt Jesus, wie kommen eigentlich die Schriftgelehrten dazu, dass der Messias der Sohn Davids sei? Oder? Jesus zitiert die Theologen seiner Zeit und da lautete die Formel, Messias, gleich Nachfahre Davids. Der Begriff Sohn wird in der Bibel, wie der Begriff Bruder, und so nicht nur für direkte Nachfahren verwendet, Sohn, sondern auch für entfernte Verwandte kann der verwendet werden. Es gab damals die Überzeugung, der Messias, das ist der Sohn Davids. Und das war eine gängige Überzeugung. Und Jesus zitiert die Theologen der seiner Zeit und er widerspricht ihnen da gar nicht. Wir kommen von Weihnachten her. An Weihnachten hat eines der Kinder hat darauf hingewiesen, oder, dass es in der Botschaft der Engel dass da vom Haus Davids die Rede ist. Die Schriftgelehrten haben den Sterndeutern gesagt, sie müssen in Bethlehem suchen, weil der Messias, der neugeborene König der Juden, ein Nachkomme Davids war. Das hat was mit der Verheißung an David zu tun, dass einer aus seinem Haus ewig auf dem Thron sitzen wird. Das hat was mit der desaströsen Situation politischen und vor allem politischen und nationalen Situationen in Israel zu tun gehabt, dass sie nämlich seit der Zerstörung des Tempels durch die Babylonier keine eigenständige Nation mehr waren. Oder erst kamen die Babylonier, erst kamen die Assyrer, dann kamen die Babylonier, dann kamen die Perser. Und die Perser haben ihnen dann irgendwann erlaubt, nach Hause zu gehen und die Stadt wieder aufzubauen. Und dann gibt es irgendwelche, nach dem Niedergang der Perser kommen, glaube ich, die Griechen und dann kommen die Römer. Und sie leben nie wieder in eigenständiger nationaler Freiheit. Herodes zum Beispiel, der Große, der hat auch gesagt, ja, ich bin der Messias. Schließlich bin ich jetzt der Herrscher und ich baue auch den Tempel. Und so gab es die Hoffnung, dass da einer kommt, der sie befreit. So ist da die Hoffnung entstanden, basierend auf biblischen Texten und auf die politische Situation, hat man darauf gewartet, dass der Nachfahre Davids kommt. Und es war gar nicht so klar, was man alles mit Messias meint. Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Aber Jesus stellt die Frage, warum sagen sie denn, dass der Messias der Sohn Davids sei? David selbst hat doch geleitet vom Heiligen Geist gesagt, und dann zitiert Jesus mal wieder die Bibel, Psalm 110, Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße gelegt habe. Der Messias wird also von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Das ist die eigentliche Frage, die Jesus stellt. Die Frage, die Jesus stellt, ist, ja, auf der einen Seite sagt ihr, der Messias ist der Sohn Davids. Aber David selbst sagt, der Messias ist der Herr Davids. Wie kann das gehen? Wie kann einer gleichzeitig Sohn und Herr sein? Ich muss euch in Erinnerung rufen, David ist ja nicht irgendjemand. Er ist nicht der Besitzer von irgendeiner Kneipe unten an der Dorfstraße. David ist der König Israels. Über dem König Israels steht niemand. Wie kommt er dazu, seinen Sohn, seinen Herrn zu nennen? David ist derjenige, der großartige militärische Erfolge gefeiert hat. Nach David und Salomo, seinem Sohn, beginnt der Niedergang Israels. Beginnt der Zerbruch, die Spaltung in zwei Reiche, Gutkönige, schlechte Könige, falsche Bündnisse, Kriege gegeneinander, Nordreich gegen Südreich und so weiter und so fort. Aber David, das ist doch der Große, dem Gott versprochen hat. Und dieser David sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße gelegt habe. Der Messias wird also von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Das ist doch scheinbar ein Widerspruch. Wie kann man den Widerspruch auflösen? Jesus löst diesen Widerspruch nicht auf. Er stellt einfach nur diese Frage. Er erklärt es nicht. Ich würde sagen, aus heutiger Sicht, das ist erklärbar, indem der Gott selbst Davids Sohn wird. Das ist erklärbar, indem Gott selbst Davids Sohn wird. Und das ist der Anspruch, den Jesus erhebt. Das ist der Anspruch, den das Markus-Evangelium auf Jesus erhebt. Ich sage das ja immer wieder, aber ich erkläre es. Mir ist es einfach wichtig, das zu erklären. Messias ist Hebräisch. Mashiach. Es gibt zwei Bibelstellen, habe ich gesehen, wo es ins Griechische übersetzt ist, wo Messias im Griechischen vorkommt. Johannes 1 und Johannes 4. Frau am Jakobsbrunnen. Ansonsten wird im Neuen Testament dieses Mashiach mit Christos übersetzt, mit Christus. Also da steht auch im Griechischen, steht hier nur Christus. Jesus Christus. Jesus ist der Messias. Und das ist im Markus-Evangelium durchaus wichtig. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Markus 1, Vers 1. Da sagt nämlich der Autor ganz am Anfang ein Statement und sagt, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Da ist beides zusammen. Der Sohn Gottes, der Messias. Jesus ist der Messias. Und dann, dieser Christus-Titel, der kommt nur 7-mal im ganzen Markus-Evangelium vor. Es ist nicht so, dass Jesus das groß rausprosaunt hätte, im Gegenteil. Erst in Markus 8, Vers 29 stellt Jesus die Frage, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortet, du bist der Messias, du bist der Christus. Was sagt Jesus dann? Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. A, weil die Zeit noch nicht reif war. Und B, weil dieser Messias-Titel total verschwommen war. Und weil damit so viel nationalistische und politische Sehnsüchte verbunden waren und Jesus die überhaupt nicht erfüllen wollte. Später, also nach unserem Text, geht es nochmal so eine Messias-Stelle im Verhör vom Hohen Priester. Nachdem Jesus lange nichts gesagt hat, fragt der Hohe Priester Jesus nochmal, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwidert Jesus. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zitiert Jesus nochmal Psalm 110 und Daniel 7. Menschensohn ist eine Figur aus Daniel 7. Kommen wir da noch drauf, wenn wir die Stelle anschauen. Und Jesus offenbart sich an der Stelle später ganz direkt, an unserer Stelle, stellt er nur die Frage, wie kann er dann Davids Sohn sein? Mir ist aber wichtig gewesen, diese Antwort aufzuzeigen. Aber es ist noch was anderes an dieser Stelle mir unglaublich wichtig geworden. Nämlich nicht nur, dass Jesus Fragen stellt, sondern auf welcher Grundlage er Fragen stellt an unser Leben. Was macht denn Jesus da? Wenn wir was über Jesus lernen wollen, dann müssen wir die Bibel zur Hand nehmen. In unserem Fall das Alte und das Neue Testament. Wenn wir Fragen über Jesus beantworten wollen, dann müssen wir die Bibel lesen. Und Jesus macht das Gleiche. Und wir können uns ja, es gibt ja viele Theorien darüber, was die Bibel ist. Aber eine der hilfreichsten Ansätze, darüber nachzudenken, was die Bibel ist und warum sie so wertvoll ist, ist, dass wir mal fragen, was hat denn die Bibel, die Jesus damals hatte, für ihn bedeutet? Und das wird eben hier an der Stelle deutlich. Jesus zitiert nicht nur Psalm 110 und sagt, das hat David gemacht, sondern er fügt noch was hinzu. Er sagt, David selbst hat doch geleitet vom Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße gelegt habe. Jesus nimmt diesen Psalm nicht nur als interessanten Gedanken und als wertvolles Gedicht von David selbst, sondern er geht von einer doppelten Autorenschaft aus. Jesus selbst glaubt, dass Psalm 110 von David verfasst ist, aber geleitet und inspiriert vom Heiligen Geist. Wenn wir also wissen wollen, warum ist die Bibel so wertvoll, dann können wir von Jesus lernen, dass er der Überzeugung war, dass der Heilige Geist dieses Wort inspiriert hat. dass es nicht nur Menschenwort, sondern Gottes Wort ist. Ich habe ganz am Anfang, nach meiner Berufung, die jetzt schon über 20 Jahre her ist, habe ich noch vor meinem Studium habe ich angefangen, einige theologische Bücher zu lesen. Und eines dieser Bücher hatte so einen wunderschön komplizierten Satz drin, den habe ich mir ausgedruckt, weil er so unbequem auf den Punkt gebracht hat, worum es bei unserem Umgang mit der Bibel geht. Und den mute ich euch heute Morgen mal zu. Ich erkläre ihn dann auch. Das Buch stammt von Gerhard Mayer, das heißt Heiliger Geist und Schriftauslegung. Gerhard Mayer ist ein pietistischer Theologe, war Bischof der Württembergischen Landeskirche. Und er schreibt in dem Buch, es handelt sich ja beim Umgang mit der Bibel nicht darum, Unbekanntes in Bekanntes einzuordnen. Und so schon das schon Bekannte zum Raster des noch Unbekannten zu machen. Sondern um ein Aufsprengen des Bekannten und dessen Unterwerfung unter neue, höhere Autorität. Ich weiß, das ist ein Satz, den muss man mehrfach lesen. Aber das haben gute Sätze so an sich. Also was sagt Gerhard Mayer da? Er sagt, es geht beim Umgang mit der Bibel nicht darum, dass ich das, was ich schon kenne, zu meinem Raster mache und das, was die Bibel sagt, darin einsortiere. Tod, Leben, Krankheit, Gesundheit, Zukunftsvoraussage, Sünde, Schuld. Es geht nicht darum, dass ich das, was ich schon kenne, zum Beurteilungsraster dessen mache, was da in der Bibel drin steht. Sondern es geht um was ganz anderes. Es geht beim Umgang mit der Bibel darum, dass dort uns das Unbekannte begegnet, was unser Raster durcheinander wirft und unser Denken und unser Leben einer neuen, höheren Autorität unterwirft, nämlich Gottes Autorität. Nein, die Bibel ist nicht göttlich. Ja, man kann in Bibeln reinschreiben und man kann sie auch wegwerfen. Aber der Inhalt ist Gottes Wort. Gottes Reden zu uns. Und es geht nicht darum, das Bekannte als Maßstab für das zu nehmen, was die Bibel uns sagt, sondern unser Leben anhand von dem Maßstab der Bibel neu zu beurteilen, neu zu verstehen, neue Dimensionen zu entdecken. Und versteht ihr, das ist das Problem gewesen der Menschen damals. Die haben Jesus gekannt, die haben Jesus zugehört, die haben Jesus Fragen gestellt. Die fanden das auch noch interessant, werden wir gleich noch merken. Aber sie haben nicht ihm zugetraut, mehr zu sein als das, was sie schon kannten. Sie haben aufgehört, ihr eigenes Denken von Gottes Wort prägen zu lassen. Wisst ihr, ich kann mir vorstellen, die Schriftgelehrten haben gesagt, wisst ihr, Psalm 110, Vers 1, den haben wir schon seit Hunderten von Jahren ausgelegt. Da ist noch niemand auf die Idee gekommen, dass es da um den Messias geht und dass der dann Gottes Sohn sein soll. Also legen wir das doch bitte schön zur Seite. Und heute sagen wir, es gibt nichts Neues außer Falsches. Was erwartest du denn eigentlich, wenn du Bibel liest? Erwartest du, dass Gott dir was Neues aufzeigt? Erwartest du, dass Gott deine Vorstellungen sprengt oder dass er in dein Quadrat passt? Ich will, dass wir endlich mal ernst machen mit Jesus, auch in unserer Gemeinde. Was sind wir denn bereit aufzugeben, damit mehr Menschen Jesus kennenlernen? Was bist du bereit aufzugeben, damit Jesus dein Leben neu prägen kann? Bist du bereit, alte Vorstellungen über den Haufen zu werfen, wenn Jesus das von dir verlangt? Darf Jesus das radikale Thema deines Lebens sein? Darum geht es beim Umgang mit der Bibel. Es geht auch in unserer Gemeinde um Jesus. Es geht nicht darum, ob wir hier alles so machen, wie ihr euch das vorstellt. Sondern es geht darum, dass wir gemeinsam ein Ort sind, wo Menschen Jesus begegnen. Wenn wir das nicht sind, dann müsst ihr uns kritisieren. Und dann müsst ihr anpacken, zu verändern. Aber das ist unser Auftrag. Wir haben gesagt, als Gemeindeleitung und als Gemeinde, es geht um Jesus. Wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen, unsere Veranstaltung besuchen, dann sollen sie Jesus kennenlernen. Und Jesus soll das Thema vom nächsten Jahr sein. Deswegen machen wir den Alpha-Kurs. Und deswegen ist es nicht eine Veranstaltung unter anderen, sondern unser Auftrag. Das Ding hat Priorität. Darum geht es, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wisst ihr, es gibt Leute, die haben von Jesus gelernt in der Situation, und das waren die Jünger. In seiner ersten Predigt nach Pfingsten sagt Petrus Folgendes: Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Der Herr sagte zu meinem Herrn: Setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße gemacht habe. Kommt uns irgendwo bekannt vor. Psalm 110, Vers 1. Den Jesus selbst in Markus 12 zitiert hat, auf den Jesus selbst in Markus 14 angespielt hat. Und dann sagt Jesus der versammelten jüdischen Gemeinde: Es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und zum Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Deswegen ist dieser Text heute Morgen eine Einladung, sich ganz auf Jesus einzulassen. Mach Jesus zu deinem Thema 2018. Damit meine ich, dass du ihm alles unterordnest. Mach dich doch mal neu auf die Suche danach, wer Jesus ist. Du hast viele Möglichkeiten. Du kannst in den Alpha-Kurs kommen, du kannst Bücher dazu lesen. Ich kann dir gerne Bücher empfehlen. Du kannst die ganze Predigtreihe zum Markus-Evangelium nochmal hören. Wir haben die alle als Podcast. Du kannst ganz alleine in deiner Bibel lesen, Markus oder Matthäus oder Lukas oder Johannes lesen. Du kannst andere Predigten und Beiträge hören. Du kannst anderen von Jesus erzählen. Du hast so viele Möglichkeiten, ganz praktisch Jesus zu deinem Thema 2018 zu machen. Und ich wünsche uns, dass das nicht geschieht, was hier gesagt wird. Am Ende von unserem Text, ich habe hier nochmal den Vers 37, der Messias wird also von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Da heißt es dann so schön, die Menschen kamen in großer Zahl und hörten Jesus gerne zu. Das ist ja nicht falsch, Jesus gern zuzuhören. Aber ich finde, die Tragik ist doch, dass sie später Jesus ans Kreuz nageln. Vielleicht haben Einzelne schon was davon gelernt oder es hat sie beeindruckt, gekitzelt, provoziert, herausgefordert, unbequem. Aber dann haben sie ihn wieder eingeordnet. Radikaler Prediger, mal ein bisschen über die Stränge geschlagen, der meint es ja gar nicht so ernst, war mal gut, wieder so einen Impuls zu bekommen, einen Tritt in den Hintern, und danach ist dann alles im Alltag versandet. So stelle ich mir das vor. Und das wünsche ich uns nicht. Ich wünsche uns nicht, dass wir die Chance verpassen, Jesus unsere Fragen zu stellen. Ich wünsche uns nicht, dass wir die Chance verpassen, von Jesus selbst in Frage gestellt zu werden. Sondern ich wünsche uns, dass wir Jesus neu begegnen, dass wir neu eine Sehnsucht danach bekommen, seine Antworten zu hören, von ihm zu lernen, von ihm zu reden, für ihn zu leben, als Gemeinde dafür bekannt zu werden, dass es hier um Jesus geht. Karl Barth hat mal gesagt, das will ich eigentlich noch bringen, Karl Barth soll mal gesagt haben, dass es ja beim Lesen der Bibel gar nicht so sehr darum geht, dass ich darin Gott suche, sondern dass Gott ein Menschensucher ist. Und dass die Bibel uns davon erzählt, wie Gott uns Menschen sucht. Deswegen kommt Jesus auf die Erde. Deswegen predigt er, deswegen heilt er. Deswegen erklärt er uns so viel von Gottes Liebe, von Gottes Freundlichkeit, von Vergebung, von Barmherzigkeit und lädt uns ein auf dieser Grundlage, nicht aufgrund von unserer Selbstbeurteilung, sondern auf der Grundlage von Vergebung neu anzufangen. Deswegen ist das Christentum keine Religion, weil es nicht darum geht, sich Gottes Liebe zu verdienen, sondern weil wir mit Gottes Liebe, Gnade und Vergebung starten und aus dieser Gnade heraus anders leben. Und ich wünsche uns, dass wir diese Chance nicht verpassen, sondern ich wünsche uns, dass 2018 zu einem unbequemen Jahr wird, wo wir Neues von Jesus lernen, wo er uns herausfordert, wo er uns gebraucht, wo wir miteinander, voneinander über ihn lernen, wo wir für ihn da sind, wo wir merken, dass in unserer Familie oder auch in unserem Denken was Neues aufbricht, weil wir Jesus begegnen, wo wir merken, dass Menschen Jesus lieb gewinnen. Es gibt die Geschichte von Wilhelm Busch. Wilhelm Busch ist ein Prediger gewesen, der selbst im Krieg war, aber dann in Deutschland vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg gepredigt hat. Eines seiner berühmten Bücher ist Jesus, unser Schicksal. Und er erzählt mal, dass er in Essen durch die Straßen gelaufen ist und dass dann da zwei Bergarbeiter standen. Damals war Essen Ruhrgebiet, noch Kohleabbaugebiet. Und er hat, der eine hat ihn dann begrüßt und hat gesagt, guten Tag, Herr Pfarrer Busch. Und dann hat er ihn gefragt, ja, kennen wir uns? Und dann meint er zu ihm, meint der andere zu seinem Kollegen, das ist der Pfarrer Busch, der ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Das Problem ist nur, dass er einen Vogel hat. Und dann hat der Wilhelm Busch sich vor ihm aufgebaut und gesagt, was meinen Sie denn? Bitte, ich habe doch keinen Vogel. Und dann hat der andere hat gesagt, ja, weißt du, der hat einen Vogel, der redet immer über Jesus. Und dann hat der Wilhelm Busch zu ihm gesagt, ja, aber den Vogel, den habe ich gern. Und jetzt will ich dir nämlich auch erklären, dass an Jesus sich dein Leben verändert, deine Zukunft entscheidet. Dann hat der Bergarbeiter gesagt, siehst du, er fängt schon wieder damit an. Und dann in der Predigt, wo Wilhelm Busch das gesagt hat, hat er gesagt, jetzt will ich gerade erst recht davon anfangen. Warum erzähle ich die Geschichte? Solange die Leute über uns nicht sagen, dass wir einen Vogel haben, reden wir zu wenig über Jesus. Solange die Leute den Eindruck haben, dass es um was anderes geht als um Jesus, sind wir offensichtlich zu harmlos unterwegs. Und ich meine nicht, dass ich jedem einfach ein Traktat in die Hand drücke und bei jeder Gelegenheit ihn frage, hast du auch den Herrn Jesus lieb? Ich meine das nicht oberflächlich. Ich meine das nicht billig, sondern ich meine das ehrlich. Und es beginnt damit, dass du Jesus ehrlich deine Fragen stellst. Und dass du bereit bist, auch seine Anfragen an dich auszuhalten. Und dann mit ihm gemeinsam aus seiner Kraft anderen zuzuhören und ihm zuhören, sie so zu lieben, dass sie erkennen, aus dir heraus spricht Jesus. Verstehst du? Es geht nicht einfach darum, jedem von Jesus zu erzählen, sondern ihn so zu lieben, ihm so zuzuhören, dass er bereit ist, deine Antworten auch zu hören. Es geht nicht nur darum, dass wir unsere Pflicht tun, sondern dass wir Orte sind, wo Menschen ihre Fragen stellen können. Wo Zweifel erlaubt sind. Wo noch gar nicht Bekehrte, halb, dreiviertel Bekehrte hinkommen und provokative Fragen stellen. Und wir uns auf die Suche machen nach Antworten und ihnen helfen, Jesus kennenzulernen.